Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Bauen ist ein wichtiger Faktor bei der Reaktion auf den Klimawandel. Und umgekehrt wirkt sich der Klimawandel auch aus auf unsere Häuser. Sie werden zerstört durch Naturkatastrophen, die zunehmen wegen der Erderwärmung. In Los Angeles waren es gerade 15.000 Häuser, die durch die Brände zerstört worden sind. Wie nun wieder aufgebaut werden sollte und wie aufgebaut wird, dazu gleich ein Gespräch mit Wolfram Putz von Graft Architekten. Außerdem Tanz in Kassel mit zwei Choreografietalenten und Kunst aus dem Krieg. Der Kunstverein in Hannover zeigt ukrainische Malerei und Videokunst. Ganze Stadtviertel in Los Angeles sind durch die Brände zerstört worden. Stadtviertel wie Pacific Palisades oder Malibu, die zuvor als geradezu paradiesisch galten und deshalb beliebt waren, auch bei Stars der Filmbranche und anderen sehr Wohlhabenden. Die Holzarchitektur dort, die hat die Katastrophe begünstigt, aber auch der neuerdings heftigere Wechsel von feuchten und trockenen Monaten. Wolfram Putz ist Architekt und einer der Gründer des Büros Graft. 1998 hat er es mit zwei Mitstudenten in Los Angeles gegründet und damit, darüber haben wir bei Kultur heute vor dem Hintergrund der Zerstörung auch schon gesprochen, an einem Platz, der ein Experimentierfeld der Moderne war. Durchaus inspiriert auch durch Deutsche, die vor dem Nationalsozialismus dorthin geflohen sind. Ich habe vor der Sendung mit ihm sprechen können. Guten Tag, Herr Putz.
Guten Tag.
Ein Experimentierfeld war L.A., aber auch eine Traumfabrik, könnte man ja sagen, wie Hollywood gleich nebenan, mit großen Einfamilienhäusern, mit Gärten und Pools, mit Klimaanlagen, breiten Straßen, riesigen Garagen. Dieser Traum, den viele ja auch hierzulande träumen im Umfeld europäischer Städte, ist er jetzt ausgeträumt, zumindest in Los Angeles?
Das glaube ich nicht, obwohl wir eine wirklich Katastrophe mit diesem Ausmaß in L.A. noch nicht gesehen haben, ist natürlich Kalifornien als siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt und Südkalifornien, wo vor allen Dingen der ganze Wohlstand mit seiner Dynamik sitzt, trotzdem gut ausgestattet, auch diese Katastrophen zu überwinden.
Aus schönen Träumen wacht man ungern auf, Sie sagen es ja auch, aber muss man jetzt nicht Konsequenzen ziehen und sich auf mögliche weitere Brände in der Zukunft besser vorbereiten?
Es wird zurzeit hier stark diskutiert, ob man, was häufig passiert, der Geschwindigkeit, also dem schnellen Wiederaufbau, alle Hürden wegnehmen sollte. Und damit ist man dann im Grunde bei alten Rezepten, alten Regeln, auch alten juristischen Grundlagen. Oder ob man sich Zeit zum Nachdenken und zum Innovieren nehmen kann. Wir haben auch in anderen Städten Amerikas nach großen Hurricanes Wiederaufbauprogramme mitgeleitet. Und man kann das einfach den Menschen, die alles verloren haben, nicht verwehren, dass sie jetzt nicht zwei Jahre diskutieren wollen, sondern dass sie am liebsten nächsten Monat mit Neubau anfangen möchten.
Soweit man das, Sie haben es gerade erwähnt, sagen kann, haben Sie die Folgen von Katrina, nämlich die Zerstörung ganzer Stadtviertel in New Orleans, als Innovationsfaktor genommen. Sie haben also dann angefangen, nochmal neu über Stadt nachzudenken, über die Planung und haben eigentlich den Plan verfolgt, günstiger und dennoch sicherer zu bauen in New Orleans. Kann es auch für Los Angeles so eine Entwicklung geben von neuen Modellen und Haustypen vielleicht auch?
Sicherlich nicht unbedingt in der breiten Masse. L.A. hatte schon eine unglaubliche Wohnungskrise, bevor diese Brände jetzt stattgefunden haben. Man kann davon ausgehen, dass in L.A. eigentlich eine 500.000 Häuser oder Wohnungen schon immer gefehlt haben. Wir deswegen auch eine große Obdachlosigkeit von vor den Bränden hatten. Also der Druck war schon da. Jetzt ist er noch größer geworden. Man sieht das schon an den Preisen, die seit einem Monat sich radikal auf dem Wohnungsmarkt entwickelt haben. Also ich glaube, das, was die Bürgermeisterin jetzt ausgegeben hat, like for like, also man kriegt ganz schnell eine Erlaubnis aufzubauen, wenn man das Gleiche wieder aufbaut, was man schon hatte. Das geht schnell, das ist juristisch abgesichert, da kann die Bank sich drauf verlassen, da kann sich die Feuerversicherung drauf verlassen. Wenn man jetzt anfängt zu innovieren, wird es mehr Gesprächsbedarf geben, wird mehr Zeit ins Land gehen. Und ich glaube, dass nur wenige Leute sich es leisten können, überhaupt so lange dann zu warten.
Dann lassen wir uns doch erstmal bei den 1:1 Wiederaufbauten bleiben. Ich habe schon gesagt, die Holzarchitektur hat sicher ihren Anteil daran. Wird es denn eine Möglichkeit geben, auch die Holzarchitektur feuerfester zu machen?
Es gibt für die Holzarchitektur in Kalifornien zwei gute Gründe. Einerseits, sie ist viel erschwinglicher. Und deswegen sind auch viel, viel mehr Menschen in Amerika in Eigentum als in Deutschland. Zweitens haben wir in Kalifornien ein riesiges Erdbebenproblem. Also der Erdbebenschein der Architekturausbildung ist die schwierigste Prüfung überhaupt, die wir dort machen können. Und Holzarchitektur eignet sich nun mal leider unheimlich gut, bei gleichzeitig günstigen Preisen erdbebensicher gemacht zu werden. Also deswegen kann man so diese einfachen Rezepte, warum mauern die nicht, warum gießen die kein Beton, das ist von weit her gut gedacht, aber vor Ort unmöglich. Auch Betonbau ist in Kalifornien unheimlich teuer und würde damit quasi auch die soziale Grenze, wo Eigentum oder Wohnraum sich dann entwickeln kann, nochmal nach oben setzen. Man kann aber auch Holzbau, und da gibt es einige ganz gute Beispiele, auch jetzt, die stehen geblieben sind, man kann sie feuerfester machen. Das ist jetzt im Detail Fachgesimpel und auch nicht so ganz einfach und auch nicht unbedingt dem Feuersturm, der durch die Palisades gegangen ist, dann widerstehbar. Aber es gibt Möglichkeiten, dort zu innovieren. Viel kann man tun, indem man sein ganzes Landscaping, also die ganze Brandmasse um das Haus herum, klein hält. Da wurden auch in den letzten Jahren schon Anfänge gemacht und man sieht, dass Leute, die quasi nicht stark bewässert und viel gepflanzt haben, sondern die eigentlich in einem Wüstengarten gelebt haben, dass die besser davongekommen sind.
Wie sieht's denn wohl aus in Zukunft? Also wir haben ja auch ein Wasserproblem in Kalifornien. Was ist denn mit den Gärten in Zukunft, mit den Pools, mit den Rasenflächen? Wird's sie in Zukunft noch geben?
Es gibt immer schon Rationierung, was Wasser angeht. Dann darf man irgendwie nur noch einmal in der Woche sprinklern, seinen Garten, oder man darf sein Poolwasser nicht mehr tauschen. Und in der Richtung wird es sicherlich noch mehr politische Maßnahmen geben müssen. Wir hatten einen guten Professor, als wir damals alle in Amerika auch studierten, Mike Davis, der ist leider verstorben. Der schrieb ein großes Buch über die Ökologie der Angst. Und eines der Kapitel hieß auch, lasst Malibu brennen. Denn schon die Ureinwohner wussten, dass Malibu regelmäßig brannte. Auch egal, ob vorher dort welche gesiedelt haben. Deswegen gibt es dort überhaupt keine indianischen Siedlungspatterns. Und erst die Weißen zum Beginn des 20. Jahrhunderts haben im Grunde genommen dann diese idyllischen Küstenorte geschaffen, die aber eigentlich in einer natürlichen Brandkorridorzone liegen, der sich auch durch natürliche Entzündung immer wieder abbrennt. Es gibt sogar da Pflanzensysteme, die überhaupt erst Samen produzieren und fruchtbar werden, wenn ihre Mutterpflanze verbrennt. Und insofern muss man sich eigentlich diesem Ökosystem auch in irgendeiner Weise anpassen und sich eigentlich zurückziehen. Bloß das würde einer Enteignung natürlich dieser ganz teuren Orte gleichkommen. Und das wird natürlich niemand politisch machen.
Wir haben jetzt über Pacific Palisades gesprochen, über Malibu. Aber es gibt ja auch Altadena zum Beispiel, ein Ortsteil, in dem nicht so reiche Leute wohnen. Ja. Wie sieht's denn für die aus? Also gibt es da Alternativen, auch für sie wieder Häuser zu bauen, die preislich aber noch im Rahmen bleiben?
Ja. Also Amerika hat wie auch Deutschland eine starke Explosion der Baupreise erlebt. Deswegen ist also günstig zu bauen auch irgendwo eine fast makabere Aussage. Es wird möglich sein, ohne vielleicht mit einem 20-30% Aufschlag auf den normalen Quadratmeterpreis auch ein Haus feuerfester zu machen. Aber wir haben deswegen so einen großen Defizit im amerikanischen und kalifornischen Wohnungsmarkt, weil es eben in den letzten 10 Jahren so explodiert ist. Und da mache ich mir also wenig Hoffnung, dass da also schnell große Innovationen stattfinden können, allein auf der Preislage her.
Also kurzfristig wird es bei dem bleiben, was man bisher auch schon kannte, mit all den damit verbundenen Risiken. Wie sieht es denn langfristig aus? Ist diese Brandkatastrophe, die ja nun mal noch mal schlimmer war als alles, was bislang gesehen wurde in Los Angeles, vielleicht auch ein Auslöser für eine langfristige Entwicklung zu einem anderen Bauen?
Das glaube ich schon. Die Diskussion geht jetzt los. Und sie ist natürlich in Kalifornien auch viel aufgeschlossener als jetzt auf der Bundesebene Amerikas, wo die Trump-Administration ja auch oberflächlich, sage ich mal, diese Brandkatastrophe auch für einen politischen Mehrwert versucht auszunutzen, der natürlich jetzt für Fachleute wie uns völlig idiotische Argumente manchmal mitbringt. Ich würde sagen, das wird lange dauern. Wir haben vor allen Dingen, was das Zoning, also die Baupläne angeht, eine große politische Aufgabe, die für einige Jahre diskutiert werden müssen, ob sie überhaupt diese Stadt verdichten, also diese Einfamilienhaus-Idylle in eine Mehrfamilienhaus-Idylle verwandeln lassen. Denn das wäre das, was einerseits Wohnungsnot ausbremsen kann, was die Preise für den einzelnen Nutzer runterbringen kann und damit auch Innovationen in der Architektur erlaubt.
Das würde aber heißen, dass man sein Leben vollständig verändern muss, wenn man diese Einfamilienhäuser liebt.
Genau, das wird politisch in einer Demokratie schwer durchsetzbar sein, weil natürlich derjenige, der es versucht, bei der nächsten Wahl möglicherweise nicht mehr wiedergewählt wird. Es gibt in Amerika, gerade auch in L.A. gab es jetzt von der letzten Bürgermeisterin, der jetzigen meine ich, große Versuche, also Mehrgeschoss-Wohnungsbau auch in Einfamilienhaussiedlungen einzupflegen. Politisch wurden dafür auch Pläne schnell geändert, aber es gab dann einfach große Klagewellen der Einfamilienhausbesitzer, die den Wert des eigenen Einfamilienhauses, den Wiederverkaufswert natürlich durch solche Zuzüge anderer Siedlungsformen und Verdichtung und damit auch eines anderen Klientels unter Gefahr sahen. Und natürlich, wenn etwas erstmal beklagt wird, dann dauert das einfach viel, viel zu lange. Es ist der Politiker schon längst abgewählt, bevor wir ein Ergebnis haben.
Zusammenfassend könnte man auch sagen, dass Politik und auch Architektinnen und Architekten eigentlich wenig tun können, sondern die Besitzer der Häuser entscheiden. Und die, wenn ich ihre Argumente jetzt alle zusammenfasse, werden in der Zukunft eher so entscheiden, wie sie in der Vergangenheit entschieden haben. Also Veränderung ist nicht in Sicht.
Ja, und das darf man ihnen nicht vorwerfen, dass sie dieses Trauma so schnell wie möglich jetzt hinter sich lassen wollen und ihr verlorenes Stück Heimat wieder aufbauen wollen. In dieser Situation müssen wir erstmal alle kommen, bevor wir große Töne spucken können.
Wolfram Putz von Graft Architekten über die verheerenden Brände in Kalifornien und die Frage, was sich beim Wiederaufbau ändern könnte. Nicht sehr viel offenbar. Von dort zur aktuell größten Katastrophe auf dem europäischen Kontinent und die ist menschengemacht. Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sterben Menschen und es werden große Gebiete durch Bomben verwüstet. Das ist ja gerade das Ziel der Kriegshandlung, möglichst viel kaputt zu machen und möglichst viele umzubringen. Und das gilt auch für die Kunst. Auch sie ist ein Kampfplatz, den es zu erobern oder zu zerstören gilt. Aber die Kunst kann auch eine Sprache finden für das Unaussprechliche. Der Kunstverein in Hannover zeigt nun in einer Doppelausstellung zwei Positionen aktueller ukrainischer Kunst, die sich mit dem Erleben des Krieges beschäftigen. Carsten Probst hat das gesehen.
Die frühen Bilder von Katharina Lysowenko wirken symbolisch hoch aufgeladen und erinnern bisweilen an die Erkundungen des Unterbewussten im Surrealismus. Mythische Mischwesen aus Mensch und Tier, eine Schnecke etwa mit Mädchenkopf, die in einem kerkerartigen Keller verzweifelt versucht, eine mitgefangene Schnecke aus ihrem Haus hervorzurufen. Es sind Bilder vom Ende der 2010er Jahre, als Lysowenko angesichts der wachsenden Bedrohung ihres Landes durch Russland neue Wege als Malerin suchte. Denn die Kunstausbildung in der Ukraine, so berichtet sie, sei noch vom Erbe des sozialistischen Realismus und des Impressionismus geprägt gewesen. Immer sei theoretisch vorgegeben gewesen, welche Aussagen die Bilder haben sollten. Und so habe sie sich allmählich von diesen theoretischen Vorgaben gelöst.
Im früheren Arbeitsrhythmus war so, ich denke 2 Monate und dann 2 Wochen ich male. Jetzt ich male und denke gleichzeitig. Malerei ist so stark, je mehr ich arbeite, desto näher ich komme zu Verständnis, dass Malerei ist eigentlich ein Medium, das passiert gleich auf der Leinwand.
Inzwischen lebt Katharina Lysowenko in Wien und hat vielleicht auch unter dem Eindruck der dortigen Tradition aktionistischer Malerei zu einer viel direkteren, körperlichen, expressiven Malerei gefunden. Zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen in Europa bezeugen ihren Erfolg. Ihre Bilder springen die Betrachtenden unmittelbar an, mit ihren drastischen, aber immer auch rätselhaften Motiven. Nackte, oft weibliche Körper bieten ihr Geschlecht blutüberströmt den Blicken dar, halten einander umschlungen oder gehen in insektenartige oder pflanzliche Körperformen über. Das Animalische verweist für Lysowenko auf die existenziellen Energien, den schieren Überlebenswillen, zu dem auch die Liebe gehört. Zum anderen jedoch auch auf die Erniedrigung zum bloßen Tier durch einen Feind, der einem nach dem Leben trachtet. Katharina Lysowenko und das Videokunstduo Boris Kimei und Jarema Malaschuk kennen einander schon lang. Ihre künstlerische Sprache ist aber eine völlig andere. Kimei und Malaschuk sind bekannt für ihre meditative und geradezu sparsame Filmsprache, mit denen sie auch auf der letzten Kunstbiennale in Venedig bekannt wurden. Ihre Filme projizieren sie auf Wände und in Ecken und auf kubische Objekte im Raum. Die Videoinstallation »You Shouldn't Have Seen This« von 2024 zeigt verschiedene Szenen mit kleinen Kindern, die versuchen einzuschlafen, dabei immer wieder aufwachen, sich umdrehen, von ihren Eltern gewiegt werden. Es handelt sich um Kinder, die von der russischen Armee entführt worden waren und befreit werden konnten. Sie wirken wie normale Kinder, die manchmal eben nicht einschlafen können, doch ihre Unruhe erhält durch die Anordnung der Szenen im Raum eine wahrhaft tiefere Bedeutung. Es gehe darum, so sagt Rema Malaschuk, die üblichen Kriegsbilder zu hinterfragen, den Blick auf die seelischen Folgen des Krieges zu lenken. Die konzeptuelle Kunst in Westeuropa ist mit vielen Fragen beschäftigt, die oft so allgemein sind, dass es schwer ist, überhaupt noch eine Notwendigkeit für die Kunst zu finden. Wir in der Ukraine haben diese Notwendigkeit, in der Kunst eine Perspektive zu sehen. Wenn Sie solche extremen Momente in Ihrem Leben erfahren haben, dann kann vielleicht die Kunst helfen, das Verhältnis zur Wirklichkeit zu ordnen. Das klingt jetzt, als sei es ein Privileg, aber es ist keines. Der auf eine ähnlich stille Weise eindringliche Film »Explosions near the Museum« zeigt das Innere des Regionalhistorischen Museums von Cherson. Die Vitrinen sind leer, die Wände kahl und auf den Sockeln stehen keine Figuren mehr. Die russische Armee hat alles mitgenommen, doch nichts wurde zerstört. Die Inneneinrichtung des Museums ist, im Gegensatz zu seiner Umgebung, auf unheimliche Weise intakt. Die Soldaten sind mit großer Sorgfalt vorgegangen, sagt Rema Malaschuk. Anders als in anderen Museen wurde nichts verwüstet, sondern sie wollten die ukrainischen Schätze einfach nach Russland mitnehmen. Die nüchtern konzentrierte Bildsprache in den Videos von Boris Rimei und Rema Malaschuk und die eruptiv rätselhaften Malereien von Katerina Lisowenko verbindet bei aller Verschiedenheit doch ein gemeinsames Thema, die unsichtbaren Wunden sichtbar zu machen, die der Krieg hinterlässt.
Zeitgenössische ukrainische Kunst im Kunstverein Hannover. Dem zeitgenössischen Tanz will das Staatstheater Kassel eine Bühne geben, allerdings eine sehr marode, denn der TÜV hat Teile der Maschinerie stillgelegt und auch das Tanzensemble hat begrenzte Möglichkeiten. Es gibt nur 12 Tänzerinnen und Tänzer in Kassel und die tanzten nun Uraufführungen des griechischen Choreografen Andonis Foniadakis und seines israelischen Kollegen Eyal Dadon. Wiebke Hüster über einen Abend mit dem Titel »Der Tod und das Mädchen«.
Die große Drehbühne der Oper fährt 3 Tänzerinnen und 3 Tänzer sowie 2 halbrunde Treppenfragmente mit breiten Stufen und beleuchteten Geländern im Kreis. Im Bühnenbild von Sarkis Birbilis scheint das Licht an der Treppe neonweiß auf. Vom Bühnenhimmel hängt das leuchtende, nostalgische Gegenstück dazu. Ein alter, riesiger, angelaufener Kronleuchter. Darunter eine rote Turnhallenmatratze, gemacht, um Turner aufzufangen. Hier fängt sie erstmal 3 Männer auf, die sich in ein Körperscharmützel werfen. Es geht um Lust und Aggressionen. Beide müssen raus, nicht unbedingt getrennt. Andonis Foniadakis choreografische Uraufführung »Der Tod und das Mädchen« zu Franz Schuberts Streichquartett Nummer 14 in D-Moll verwendet Gustav Mahlers Orchesterfassung. Das Staatsorchester Kassel spielt es unter der Leitung des jungen Dirigenten Viktor Jugovic. Der Gedanke der Musik Schuberts, durch die größere Besetzung zu mehr Lautstärke zu verhelfen, ist nicht falsch. Denn der Tanzabend findet auf der großen Opernbühne statt, mit fast 1000 Sitzplätzen. Aber alles klingt schwächer und sanfter als in der ursprünglich von Schubert vorgesehenen Streichquartettfassung. Jede Dramatik, die in der Musik anklingt, die Spannung, die widerstrebenden Gefühle, die der nahende Tod auslöst, arbeiten die 4 Instrumente im Original viel strenger und viel glasklarer heraus. Das Thema des Stücks tritt in dieser Orchesterfassung wie in der Choreografie merklich zurück. Der Kronleuchter ist alles, was bei Andonis Foniadakis von der Romantik des frühen 19. Jahrhunderts übrig geblieben ist. Die Musik ist mit ihren knapp 40 Minuten zu lang, scheint es, für den Formenvorrat des Choreografen. Und er folgt ihr rhythmisch, aber nicht inhaltlich. Foniadakis benutzt Schubert, um anstelle eines einzelnen Mädchens 3 mehr als selbstbewusste, ausgesprochen rohe und brutale Frauen auf 3 ihnen an Gewaltbereitschaft und Lüsternheit in nichts nachstehende Männer loszulassen. Mehr ist es nicht.
Musik.
Das Stück stampft über die Musik hinweg mit einer eigenartig künstlichen Energie. Es sind ja auch mehr nachgestellte sexuelle Posen oder Handlungen, die sich hier mit angedeuteten Schlägen und anderen Grobheiten mischen. Für Funyadakis aber ist sein Stück ein, Zitat, Selbstporträt. Am Ende scheinen die beleuchteten Treppengeländer neonrot auf. Die doppelbettgroße Turnmatratze, auf der sich eingangs drei Männer vergnügt hatten, wird nun einem Paar überlassen. Die schwarze Kleidung legt es ab. Am Ende liegt der Mann, besiegt oder tot, unter der kräftigen Tänzerin. Die tot und der Junge. In Eyal Dadons anschließend gezeigter neuer Choreografie Shuv für 7 Tänzer zu John Adams' Shaker Loops bewegt die Drehbühne die Tänzer mehr als sie sich selbst. Die statische Inszenierung lässt die Tänzer wie in einem ewigen Kreisen befangen verharren. Shuv ist hebräisch und heißt wieder. Und so möchte Dadon seinen Tanz als Abbild des Kreislaufs des Lebens verstanden wissen. Es geht um den, Zitat, Zyklus von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Die Tänzer bilden den großen Kreis auf der Drehbühne, dann verlassen sie die Gemeinschaft, nur um später wieder zurückzukehren. Der junge israelische Choreograf verwendet zusätzliche neue elektronische Musik von Gilles Nemet. Der kuratierende Tanzdirektor Thorsten Teubel hat diese Spielzeit des Tanzes in Kassel unter das Thema Tod gestellt. Vielleicht lag es auch an dieser Vorgabe, dass der Tanz der Gastchoreografen der Musik nicht wirklich nahe kam. Da fand jeweils etwas anderes statt.
Der Tod und das Mädchen, ein Tanzabend am Staatstheater in Kassel. Die Documenta hat heute ihren angekündigten Verhaltenskodex veröffentlicht. Anna Kohn hat die Kulturmeldung. Was steht denn drin?
Also unter anderem steht in dem Code of Conduct, die Documenta tritt jeder Form von Antisemitismus, Rassismus und jedweder anderen Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen. Wichtig ist dabei, dass der Kodex zwar für die MitarbeiterInnen der Documenta-Gesellschaft, also unter anderem für die Geschäftsführung gilt, nicht aber für die künstlerische Leitung. Die letzte Documenta war ja von einem Antisemitismus-Skandal überschattet worden. Als Reaktion darauf hatte die Documenta unter anderem den Code of Conduct angekündigt. Letzte Woche Mittwoch hatten ja CDU, FDP und AfD gemeinsam für einen Antrag zur Migrationspolitik gestimmt. Innerhalb der jüdischen Community gäbe es viele Debatten über die politischen Vorfälle, erklärte Hanna Feiler, Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, in der Sendung Tag für Tag.
Ein sehr, sehr großer Teil der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ist nicht nur in Sorge, sondern ist auch wahnsinnig wütend, dass es möglich ist, im Deutschen Bundestag am selben Tag dem Holocaust zu gedenken und am selbigen Tag noch dafür zu sorgen, dass FaschistInnen im Bundestag jubeln dürfen, weil sie zum ersten Mal dazu beigetragen haben, dass eine Entscheidung durch sie gefällt wurde und eine Abstimmung durch sie durchgegangen ist.
Es gäbe Antisemitismus in migrantischen Communities, so Feiler, der sei aber keinesfalls darauf beschränkt. Nur über eine härtere Migrationspolitik sei der Antisemitismus in Deutschland nicht zu bekämpfen.
Die AfD versucht seit Jahren, sich als sogenannte einzige Rettung für Jüdinnen und Juden vor sogenanntem muslimischem Antisemitismus in Deutschland zu inszenieren. Die AfD versucht dadurch seit Jahren, jüdische Sorgen und Befürchtungen und auch Antisemitismus für ihre eigene rassistische Agenda zu instrumentalisieren. Der absolute Großteil jüdischer Organisationen macht seit Jahren klar und deutlich, die AfD ist keine Partei, die jüdisches Leben auch noch auf irgendeine Art und Weise sicherer in Deutschland machen würde.
Hanna Feiler, Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Das komplette Gespräch mit ihr können Sie in der Deutschlandfunk-App hören. 2019 hatte ihre Anklage die MeToo-Bewegung in Frankreich ins Rollen gebracht. Die Schauspielerin Adèle Haenel hatte dem Regisseur Christophe Ruggia vorgeworfen, sie als Minderjährige über Jahre hinweg sexuell belästigt zu haben. Ein Gericht in Paris hat ihn nun schuldig gesprochen und zu 4 Jahren Haft verurteilt. Der Regisseur hatte die Vorwürfe bestritten und will in Berufung gehen. Der Autor und Musikjournalist Siegfried Schmidt-Joos ist tot. Er starb im Alter von 89 Jahren in Berlin, wie das Jazz-Institut Darmstadt mitteilte. Bekannt wurde Schmidt-Joos vor allem durch das erstmals 1973 erschienene Rocklexikon. In der Sendung Corso erklärte er 2008, was Rock umfasste.
Das war in den unterschiedlichen Ausgaben unterschiedlich. Als wir anfingen 1973, haben wir versucht, aus jedem Rockstil wirklich die wichtigsten Namen reinzutun. Aber die Rockstile waren damals noch relativ überschaubar. Es war eine Musik, die auf der Bühne gespielt wurde, hauptsächlich von Gitarren, wo die Musiker schwitzten.
Schmidt-Jos arbeitete für Fernsehen und Radio, erst im Osten, später auch in Westdeutschland.
Die Kulturmeldung mit Anna Kohn, vielen Dank. Die CDU und die AfD, die Zerrissenheit der FDP und Trump und die Zölle. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.